Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Finanzen interessieren uns wie noch selten. Wir staunen, wie Milliarden im Nichts versinken, staunen über die Kunststücke der Finanzjongleure, versuchen zu verstehen, was da in der Welt der Bonds, der Fonds, der Transaktionen eigentlich passiert. Dabei scheint das Geld, wie wir es kennen, gar nicht mehr zu existieren, die Münzen und Scheine, die wir in der Hand halten können. Die Finanzwelt, deshalb heute einmal aus der Sicht eines Geldsoziologen. Experte ist Aldo Häsler, der an einer Universität in der Normandie lehrt und forscht. Da er ursprünglich aus der Ostschweiz stammt, hat ihn Martin Heule erst einmal auf einen typischen Geldbrauch dieser Region angesprochen.
Nein, Sie sind nicht auf dem falschen Sender. Sie sind nicht in eine Folklore-Sendung geraten. Sie sind in der richtigen Sendung und ja, es geht um Geld. Und ja, was wir da hören, ist die Streichmusik Alda aus Appenzell mit einem Zäuerli, einem Naturjodel, begleitet von drei Talerschwingern. Der Talerschwinger wirft, und da kommen wir der Sache nun schon näher, er wirft den 5 Lieber in ein tönernes konisches Milchbecken und lässt mit leichten Drehbewegungen der linken Hand das Geldstück dem Beckenrand entlang laufen. Ein Gspiel, wie wir es hier hören, besteht aus 3 Schüsseln verschiedener Größe. Sie sind auf B, Fis und F gestimmt und sie bilden den Halteton, eine Art Bordun für die Jodler.
Ich habe meine ganze Diszeit in einer sehr, sehr, sehr zeitentrückten Region im Appenzell verbracht, hoch auf den Bergen oben, mit einer Thematik konfrontiert, die natürlich nicht appenzellerisch war. Und die ganze Geldthematik, die ging bei mir erst dann auf, als ich diese Appenzeller Gefilde verlassen habe und wieder in die Welt gekommen bin.
In die Welt, die vom Geld beherrscht wird. Und seither hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Aldo Häsler kommt heute zum Schluss, das Geld, das letzte soziale Band, in einer vollends individualisierten Gesellschaft ist. Das Einzige, was uns noch zusammenhält und unsere Erwartungen nicht enttäuscht. Die Talerschwinger haben ihn damals, als er auf der Alp am Schreiben seiner Doktorarbeit war, beeindruckt. Beeindruckt, wie die Talerschwinger das Geld, den 5 Lieber, geschickt jonglierten. Die Symbolik ist ihm damals nicht aufgegangen. Die Talerschwinger, die Geldjongleure, spielen mit dem Geld den Halteton, auf den sich alles andere beziehen muss.
Also ich bringe ein ganz anderes Beispiel, aber in die gleiche Kerbe. Ich habe in den 90er Jahren mit meiner Frau eine Untersuchung über die einarmigen Banditen gemacht bei uns in der Normandie. Ich stellte fest, dass wir etwa auf 15 Kilometern Küste 10 Casinos haben. Habe ich mir gefragt, warum diese vielen kleinen Casinos? Da haben wir die Kundschaft untersucht. Das waren sehr viele Bauern, also pensionierte Bauern. Und die kamen ganze Nachmittage zu ihren einarmigen Banditen. Am Eingang kriegen sie so einen Kessel mit Jetons drin und dann nähren sie die Maschine. Und dann haben wir diese Rituale studiert. Also wir mussten auch mitspielen. Das wurde also eine ziemlich kostspielige Angelegenheit, weil die Leute es nicht leiden können, wenn man sich hinter ihnen postiert und schaut, wie sie ihre Maschine nähren. Und dann haben wir die Gespräche untersucht, also weil sie sprechen mit ihrer Maschine. Sie begrüßen sie, also sehr schnell kam ich auf die Idee, dass diese Maschinen wie Kühe sind, die man füttert und dann melkt. Ja? Und man hatte also eine Mensch-Maschinen-Beziehung, die sehr appenzellerisch war, wenn Sie so wollen. Und meine These war dann, in einem Zeitalter, wo das Geld, vor allem in Frankreich, und das ist etwa 10 Jahre zurück, am Verschwinden ist. Man hat ja nur noch zahlt sogar die kleinsten Sachen mit Scheck oder mit Karte, war meine These, diese Leute wollen wieder das Geld mit vollen Händen. Sie wollen wieder schwarze Finger. Sie wollen wieder kneten. Sie wollen fast die Münze beißen wie im Mittelalter. Also hier wäre eigentlich ein Spektakel der Rematerialisierung des Geldes. Sie wollen wieder einen Wert, ja. Und das ist nicht nur die Kuh füttern und melken, ja, sondern es ist ein sinnlicher Umgang mit Geld. der uns natürlich seit vielen Jahren verloren gegangen ist. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, diese Dematerialisierung ist nicht nur Elektronen, die fließen und Flüsse, die hinter unseren Rücken hin und her schweifen, sondern es ist auch dieser sachlich-sinnliche Zugang zum Wertgegenstand, ja, zum Batzen, ja, und der Fünf Lieber, das ist ein dicker Batzen, der einen Wert repräsentiert, für den man schuften muss.
Der Fünf Lieber erzählt die Geschichte vom Schuften. Ein sehr großes und schweres Geldstück, ein Symbol für die Schweiz.
Ursprünglich war ja Geld nicht dazu gedacht, ein Tauschmittel zu sein, sondern es war wie ein Symbol, das anstelle eines wirklichen Opfers geopfert wurde. Und zwar in griechischen Tempeln, das hat man eindeutig belegt, anstatt des Ochsen hat man dann nur noch die Knochen geopfert, dann nur noch den Geruch des Bratens oder dann kleine Symbole, wo Ochsen draufgestanzt waren. Auf der anderen Seite natürlich die Münzherrschaft. Derjenige, der die Münze herausgebracht hat, war auch draufgestanzt. Also ursprünglich entstand Geld als ein Opfersubstitut. Man wollte die Ochsen natürlich nicht mehr verbrennen oder den Priestern überlassen. Dann hat man gedacht, mit den Knochen kann man was anderes anfangen. Also produzieren wir Symbole, an deren Statt dann das ganze Opfer ritual zelebriert wird.
Nicht der Tausch, sondern das Opfer stand am Anfang. Das die überraschende Geschichtslektion von Aldo Häsler. Schauen wir den Fünf Lieber genauer an. Die Münzherrschaft, auf der Vorderseite ein Schweizer Kreuz. Auf der Rückseite kein Opferochse, sondern Wilhelm Tell, der sein Leben einsetzte, zu Opfern bereit war, um das Land von fremden Vögten zu befreien. Im Rand des Geldstückes ist folgender Text eingeprägt: Dominus providebit, der Herr wird vorsorgen.
Dieses sinnhafte, sinnvolle, sinnliche Geld, ja, man hört den Taler schwingen, der sagt natürlich auch, wenn du etwas haben willst, musst du etwas dafür geben. Ja, also was sich im Fachjargon Reziprozität oder Gegenseitigkeit nennt. Wenn du also etwas kaufen willst, musst du dafür bezahlen. Und das geht natürlich weit darüber hinaus. Wenn du ein Recht haben willst, dann musst du eine Verpflichtung eingehen. Unsere ganze Gesellschaft ist auf dieser Formel aufgebaut. Es gibt nichts für nichts. Es gibt nichts gratis auf dieser Welt. Alles muss bezahlt werden.
Dominus providebit, der Herr wird vorsorgen. Das ist ein biblisches Zitat. Jahwe, Gott, hatte Abraham befohlen, um seine Treue und Liebe zu ihm zu beweisen, nichts weniger als seinen Sohn Isaak zu opfern, zu schlachten wie ein Opferlamm. Also geht Abraham mit seinem Sohn zum Opferplatz. Auf dem Weg dorthin fragt ihn sein Sohn, der von seinem Schicksal keine Ahnung hat, wo er denn das Lamm habe, das geopfert werden soll. Da gibt ihm Abraham zur Antwort, der Herr wird vorsorgen, also der Herr wird's schon richten. Diese äußerst dramatische Geschichte umfängt unser symbolträchtiges Geldstück. Die Geschichte vom Vater, der für höhere Werte eigentlich bereit ist, seinen Sohn zu töten. Den Sohn täuscht er über seine Absichten. Der Herr wird schon schauen, wie es weitergeht. Er selber kennt den Ausgang noch nicht. Der Text auf dem prominenten Schweizer Geldstück unterstreicht die Herkunft des Geldes als Opfergegenstand. Der Fünf-Lieber, der das alles erzählt, ist aber auf dem Weg in die Folklore, wie das ganze physische Geld überhaupt. Immer seltener wechseln Münzen und Scheine die Besitzer. Immer mehr verschwindet das Geld aus der Welt der sichtbaren Dinge.
Im Zeitalter der Dematerialisierung des Geldes kommt plötzlich die Idee auf, man könne vielleicht die Bezahlung endlos aufschieben. Prokrastinieren, also ständig, man denkt, ja, so Monatsende und dann, das ist noch weit und so weiter. Also das war eines meiner Forschungsgebiete, zu schauen, wie durch den Substanzverlust des Geldes die Opferidee allmählich sich verflüchtigt. Mit dem natürlich auch diese Gegenseitigkeitsnorm. Und da sehen wir natürlich in unserer Gesellschaft überall, wie diese Gegenseitigkeitsnorm aufgelöst wird. Es gibt nur noch Leute, die Pflichten haben, nur noch Leute, die Rechte ausüben. Man kann das in der Pädagogik des Königskinder-Ideologie, man kann das in der Jurisprudenz, in den Salergittern und so weiter, kann man nachlesen, dass da irgendetwas zwischen dem Geben und Nehmen, Äquivalententausch, do ut des, in die Brüche gegangen ist.
Do ut des, gebe um zu erhalten, die Grundnorm jeden gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese Grundnorm wird Zug um Zug ausgehöhlt, Zug um Zug mit der Entgegenständlichung des Geldes. Aldo Häsler liest diese Tendenz zum Beispiel auch in den Paarbeziehungen ab, die noch in den 70er Jahren stark von der Ökonomie geprägt waren.
Menschliche Beziehungen waren Warenbeziehungen. Was gibst du, wie viel mal wischst du ab und ich mache die Betten, ich gehe einkaufen. Das war noch so ein Falschen. Diese Zeit ist vorbei. Sie war nicht besonders rosig. Man behandelte seinen Mitmenschen wie einen Warenhändler. Also Ökonomisierung des Alltags waren so die Sprichworte 70er, 80er Jahre. Wir haben einen Schritt weiter gemacht, wo jeder in seiner Ecke selbst seine Strategie kalkuliert. Es gibt nicht mehr die Idee, dass wenn ich was tue, dann ist der andere verpflichtet, sondern ich bin ein Pokerspieler allein in dieser Gesellschaft und versuche, meine Ressourcen zu optimieren. Das wäre meine Diagnose. Also früher war es nicht schon, also vor 20, 30 Jahren, wo das auftauchte, in den Paarkonflikten, wo man sagte, okay, jetzt ist nicht mehr Liebe im Spiel, sondern Kalkül. Aber immerhin, das verband noch. Ja gut, ich mache den Einkauf und du machst die Küche, ja. Also wir sind kein Ehepaar mehr oder ein Freundespaar mehr, das sich mit dem Medium Liebe oder Passion, wie Luhmann sagt, verbindet, sondern nur noch über das Medium Geld. Aber wir sind leider ein Stück weiter gekommen, wo eigentlich jeder nur noch sein Stück spielt.
Sein Stück, sein Pokerspiel, in dem es keine Gegenseitigkeit mehr gibt, sondern wo nur noch jeder für sich pokert.
Das ist natürlich die Realisierung des abendländischen Individualismus. Ein langer Prozess, wo wir endlich da alleine stehen, mit unseren Apparaten, mit unseren Chips integriert. Ja. Und vor uns steht, was der amerikanische Zukunftsforscher und Ingenieur Ray Kurzweil sagt, die Age of Singularity. Wir werden zu Singularitäten. Also beziehungslose Wesen, die im braunschen Universum der Sozialwelt herumschwirren und versuchen, so gut wie möglich zu überleben, indem sie ihr Pokerspiel spielen. Und das, was wichtig ist, ohne Reziprozität, ohne Gegenseitigkeit, also ästhetisch, sozial zu üben. Also wenn ich was tue, nehme ich nicht mehr vorweg, wie sie reagieren könnten auf mein Handeln. Und da entschwindet etwas ganz Wesentliches, was eigentlich den Menschen gegenüber dem Tier ausmacht. Das Orientieren meiner Handlung an den möglichen Konsequenzen meines Handelns auf sie. Ja, wenn ich jetzt irgendeinen Blödsinn jetzt verzapfe, dann würde ich mir jetzt sagen, ja, der Herr Heule, der nimmt mir jetzt das übel, der ist Appenzeller, ich kann mir diesen Witz nicht erlauben. Also ich nehme das vorweg und dann mache ich mich über die St. Galler lustig zum Beispiel oder über die Belgier. Und das ist ja eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die Neurowissenschaftler haben das herausgefunden vor wenigen Jahren. Wir sind die einzigen Tiere, die das eigentlich können. Und genau in dem Moment, wo wir entdeckt haben, was uns organisch von jedem Tier unterscheidet, verschwindet diese Eigenschaft. Das ist doch fast tragikomisch. Also wir sind einsame Pokerspieler auf einer Szene, wo wir wissen, die anderen sind auch einsame Pokerspieler, auch sie handeln nicht mehr, indem sie die Reaktion der anderen in ihr Handeln einbeziehen.
Mit der physischen Gegenseitigkeit, die das physische Geld bewerkstelligt hat, ist auch eine große Brüchigkeit der menschlichen Beziehungen entstanden, stellt Aldo Häsler fest. Aber nicht nur das Geld hat sich dematerialisiert.
Es gibt ein sehr spannendes Buch von Christoph Asendorf, das heißt «Vom langsamen Verschwinden der Materie um 1900». Der hat in der Architektur, in der Malerei, aber auch in der Physik und in anderen Gebieten festgestellt, dass inhaltsbezogene Einheiten immer mehr an Inhalt verlieren. Relativitätstheorie Psychoanalyse und so weiter. Ein Prozess, der eigentlich schon in den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begonnen hat, diese Dematerialisierung. Das muss man natürlich als eine umfassende ästhetische Revolution in der Neuzeit auffassen. Da kommen wir natürlich jetzt ins Ernste rein, weil diese Umweltkrise, was ich Biozönose nenne, gepaart ist durch eine weitere Krise, die Soziozönose, das Artensterben in unserem sozialen Umfeld.
Biozönose, ein Artensterben in der Natur, Soziozönose, eine dramatische Verringerung der sozialen Artenvielfalt, ein soziales Artensterben. Innerhalb von 20 Jahren, so zitiert Aldo Häsler amerikanische Forschung, hat sich zum Beispiel der Intimkreis des Durchschnittsamerikaners von 12,5 auf 2,5 Personen reduziert. Die Dematerialisierung, die Vereinsamung, die Soziozönose, alle diese Bewegungen stehen für Aldo Häsler in einem breiten Kontext innerhalb der Zivilisationskrise, die sich angebahnt hat.
Und Geld ist eigentlich nur ein Epiphänomen, ein letztes und für mich natürlich ganz besonders bedeutungsvolles Epiphänomen, wo man sagt, wir sind am Ende dieser langen Dematerialisierungsphase, weil Geld jetzt in den nächsten Jahren sich so weit dematerialisieren wird, dass wir nicht mal mehr eine Karte brauchen, um zu bezahlen. Und das hat nicht nur natürlich technische Konsequenzen, ökonomische Konsequenzen, sondern wenn Sie dann mit nichts mehr bezahlen als mit Ihrem Blick, nehmen wir mal an, mit der Iris zu bezahlen, womit bezahlen Sie eigentlich? Der 5 Liber ist ja ein Taler. Und das ist natürlich ein Stück Geschichte, das sind Jahrhunderte drin. Ja? Und früher, ich weiß noch, ein 5 Liber haben und dann ein Bürli kaufen und ein Stängeli. Ich meine, man musste den 5 Liber opfern. Ich hatte lieber Münz in der Tasche und für einen Batzen kriegte ich ein Bürli und einen anderen Batzen ein Stängeli. Ich wollte diesen 5 Liber nicht kaputt machen. Währenddem, wenn jetzt die Finanzflüsse, die Geldflüsse so unsichtbar werden, ich gehe zur Bäckerei und zahle mit meiner Iris, haben wir überhaupt keinen Opfercharakter mehr. Also Sie sehen, wir haben eine Vermengung von Phänomenen wie das Geld dematerialisiert sich, es wird immer unsichtbarer, die Gegenseitigkeit wird immer mehr unterbrochen, ich konsumiere, zahle später, das ist irgendwann, ja, ich komme so in eine Schuldenlawine rein. Wir haben das Moment der Dematerialisierung auf ästhetischem Gebiet, kulturgeschichtlichem Gebiet, da kommen Sachen zusammen, die höchst interessant sind zu befragen.
Zu befragen ist die Moderne überhaupt.
Die Moderne ist das Zeitalter der Verlängerung der Handlungsketten. Mit einem Taler zahlen, das geht Zug um Zug. Sie geben mir den Taler und ich gebe Ihnen 2 Liter Milch. Die Moderne ist natürlich ein Zeitalter, wo diese Handlungsketten nicht mehr Zug um Zug laufen, sondern es gibt x Stationen. Wenn ich zum Beispiel vor meiner Strandkabine hocke und es geht ein Containerschiff vorbei, gefüllt mit chinesischen Gartenmöbeln zu Spottpreisen. Derjenige, der sie dann kauft, wie ich, für meinen Garten, der weiß nicht, dass dahinter vielleicht Kinderarbeit steckt oder Dumpingpreise, die nochmals andere zahlen müssen. Ich kann dann sagen, oh, wie schön dieses Containerschiff. Ich sehe das vorbeigehen, sehr poetisch. Drinnen ist natürlich die ganze Gewalt und die ganze Ungerechtigkeit der Welt. Aber ich weiß es nicht. Hegel hat gesagt, bei Erfindung des Maschinengewehrs, jetzt kann ins Allgemeine geschossen werden. Oder Max Frisch, 1955, sprach über dieses komische Gefühl eines Bomberpiloten, der Dresden verwüstet und nach Hause geht und seinen Kindern den Schoppen gibt. Also diese Anonymisierung des Handelns ist ein wichtiges Charakteristikum der Moderne. Solange wir Zug um Zug handeln, Sie geben mir den 5 Liber, die Milch, die ist sau geworden. Ja. Ich gebe sie Ihnen zurück, sage, hey, Herr Eule, Martin, hast du mir alte Milch gegeben? Ich will das nicht, gib mir den 5 Liber zurück. In der Moderne können Sie sich vorstellen, dass sämtliche unsere Handlungen, die gehen durch zig Etappen, wo A nicht weiß, was Z tut. So also eine Art Verantwortungslosigkeit entsteht in der ganzen Reihe der Handlungen.
Die Handlungsketten sind verlängert worden und Z weiß nicht mehr, was A tut. Und vor allem niemand trägt die Verantwortung für nichts. In dieser Zeit hat sich das Geld buchstäblich befreit. Befreit vom Material, vom Gewicht, von den Umständlichkeiten. Aber auch politisch hat es sich befreit, ästhetisch, moralisch und ökonomisch, sagt Aldo Häsler.
Ich habe einen sehr künstlichen Begriff gewählt, den Begriff der Entelechie, also eines Wesens, der seinen Zweck in sich trägt. Und der Zweck des Geldes der Begriff ist von Marx, ist, dass es weiteren Wert hackt. Geld ist immer wertheckend, es sucht immer die Vergrößerung. Und das kann man natürlich am besten veranschaulichen am Wertschöpfungsprozess der Banken, der so richtig in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen hat, wo Geld immer mehr produziert wurde ohne Gegenwert. Also hier muss man natürlich die individuelle Perspektive verlassen und zur Ökonomie kommen. Man muss verstehen, dass in den 70er Jahren, also 1973, zirkulierten auf der Welt 73 so viele Güter wie Gelder. 3,x Milliarden pro Tag. 1989 zirkulierte schon 90 mal mehr Geld als Waren. Damit dieses Geld sich nun nicht entwertet, muss es irgendwo in der Stratosphäre gehalten werden. Es darf nicht reell werden.
Sonst gibt es eine Inflation.
Sonst haben wir ungarische Verhältnisse mit 49 Millionen Prozent Inflation und Zigarettenwährung oder Bonbonwährung. Sonst gibt es eine Inflation. Andererseits muss natürlich so gut wie möglich Wert geschaffen werden. Das Wachstum, das wir jetzt seit etwa 30 Jahren inszeniert haben. Natürlich, Politiker sagen es, wir müssen Vollbeschäftigung, wir müssen und so weiter. Ja, aber das Wachstum, das wir hingekriegt haben, ob schon wir wussten seit 72, 73, dass wir die Grenzen des Wachstums erreicht haben, das ist natürlich nicht aus politischem Altruismus zu erklären. Das ist natürlich das geldhackende Geld, das wertheckende Geld, das uns zwingt, so gut wie möglich noch vorwärts zu gehen, damit wenigstens ein paar Brosamen da aus der Geldstratosphäre in realen Wert verwandelt werden. Und so ist man natürlich bereit, alles Mögliche, auch intimste Beziehungen, noch in eine Ware zu verwandeln. Weil das ist natürlich eine doppelte Klebe. Einerseits sind die Ressourcen seit langer Zeit als endlich begriffen. Und das wissen wir jetzt doch. Ich bin da drin aufgewachsen. Ja. Andererseits haben wir so eine Geldstratosphäre. Die Banken, indem sie einen Kredit vergeben, schaffen neues Geld. Das ist der Geldschöpfungsprozess. Und zwar nicht nur, wenn sie einen Kredit von 100 rausgeben, dann gibt es eine kleine Gleichung. Man kann sagen, am Ende kommen da 600 raus. Das ist der Geldschöpfungsprozess.
Und in diesem Prozess sitzen wir gleichsam in einer doppelten Klemme.
Weil nicht nur sind die Ressourcen knapp geworden, sondern wir sind auch von oben her durch diese Geldstratosphäre gezwungen, so gut wie möglich zu wachsen. Sonst fällt das System auseinander, haben wir eine Hyperinflation. Also wir müssen so tun, als wenigstens Wachstum noch möglich wäre, damit dieser Spuk nicht auffliegt.
Spuk, der nun aber am Auffliegen ist, immer häufiger platzen die monetären Seifenblasen.
Was heute geschieht, das hätte man schon vor Jahrzehnten praktisch sagen können. Und in den 80er Jahren hätte man voraussagen können, dass irgendwann mal so Monetary Bubbles, Seifenblasen, platzen. Also irgendwann mal, wenn man weiter bläst und bläst und bläst, also so einen Riesenbalg macht, platzt das Ding. Das ist mit Notwendigkeit. Also das Geld, die Münze, die lebt nicht, Geld arbeitet nicht. Das war ja ein Spruch der Zürcher Kantonalbank. Geben Sie unser Geld, wir lassen es arbeiten. Und das hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Geld als solches ist eine sterile Materie.
Einer der Gründe der heutigen globalen Finanzkrise ist das exponentielle Anwachsen der Weltgeldmenge ab dem Beginn der 1970er Jahre. Ein anderer Grund ist sicher auch die moralische Neutralisierung des Geldes. Es waren weniger Kriminelle, sondern vor allem Gierige am Werk, meint Aldo Häsler. Selbst das System, denen sie dienten und immer noch dienen, besteht nicht aus Gangstervereinigungen, sondern aus, sagen wir, respektablen Dienstleistungsbetrieben. Dienstleistungsbetriebe mit harten Geschäftsordnungen. Was allerdings alles nicht besser, sondern nur noch schlimmer macht. Gut und Böse ist nicht so klar zu unterscheiden. Gut und Böse entstammen in diesem Bereich dem gleichen Denken. Wer hat uns denn in diese Situation gebracht? Der Schweizer Geldsoziologe Aldo Häsler.
Das Einzige, was mich an dieser Krise stört, ist, dass man eigentlich die Verantwortungsfrage nie gestellt hat. Wer ist daran schuld? Und wenn ich dann natürlich die Frage stelle, dann kommt das plakative Gegenargument Anti-Amerikanismus.
Anti-Amerikanismus, weil man die jetzige Krise als eine Krise verstehen kann, die uns Amerika eingebrockt hat, so wie die Krise von 1929 eine amerikanische Krise war.
In Europa haben wir über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben die Umwelt auch zerstört, aber im weit geringeren Ausmaße als unsere amerikanischen Freunde, die jetzt wieder Reformen machen, mit Hunderten von Milliarden die Wirtschaft ankurbeln völlig unverantwortlich gegenüber der Umwelt und gegenüber ihren sogenannten Partnern. Diese Frage muss auch mal gestellt werden. Also dieses Palavern über die Krise, wenn man jeden Tag, also ich habe das 30 Mal dasselbe gelesen, niemals aber die Frage nach der Verantwortung der Krise in einem historischen Vergleich zum Beispiel zu lesen bekommen. Das macht mich stutzig. Also das sind dann geopolitische Angelegenheiten, die müsste man auch mal erwägen. Ich weiß, es ist jetzt nicht sehr politically korrekt zu sagen, die Amerikaner sind schuld. Natürlich sind sie nicht alleine schuld. Natürlich haben sehr viele Banken davon profitiert, die weit über Amerika hinausgingen. Und die Engländer sind schuld und die und so weiter. Aber man könnte es sich doch leisten, angesichts des Ausmaßes dieser Krise mal zu schauen, wie ist sie entstanden, welche Fehler wurden gemacht, wer hat sie gemacht, haben diese Leute irgendwelche Konsequenzen gezogen oder mussten sie diese Konsequenzen tragen? Wie mir scheint, nicht. Sie machen weiter ihre Geschäfte. Das ist für mich also dann die einzig noch signifikante Frage, die sich heute stellt.
Die Frage nach der Verantwortlichkeit. Also, wer trägt die Verantwortung dafür, dass abertausende Menschen ins Unglück gestürzt wurden und noch weitere abertausende dort landen werden?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.